Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Oktober 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Beat Jans, unseren Lieblingsminister in Sachen Justiz und Asylpolitik, hat etwas vor. Um was geht's, Dominik?
Ja, das ist eine tolle Recherche von der Sophie Reinhardt und Daniel Balmer von Blick. Sie haben herausgefunden, dass der Beat Jans eigentlich noch will, den Schutzstatus S so lockern, dass man eigentlich könnte alle vorläufig aufgenommen, das sind eben die, die kein Asyl bekommen haben, könnte über den Schutzstatus laufen. Das tönt auf den ersten Blick ja gar nicht so unvernünftig. Aber es ist natürlich eine Lockerung, weil es bedeutet, dass sie mehr Leistungen zu gut haben und dass sie schneller können Familie nachziehen, als wenn sie vorläufig aufgenommen sind.
Genau, da gibt es mal zwei Sachen. Das erste, wir haben im Kanton Zürich eine Abstimmung gehabt über die Stipendien für vorläufig Aufgenommene. Und da ist eindeutig herausgekommen, dass die Bevölkerung nicht will, dass der Status vorläufig aufgenommen eigentlich heisst definitiv aufgenommen. Es ist einfach nicht so. Und wenn ihr das wollt, dann schafft bitte den ganzen Asylprozess ab. Dann können wir uns viel Geld sparen. Dann müssen wir die Leute gar nicht mehr aussortieren und sagen, das sind richtige Flüchtlinge und die anderen nicht. Sondern wir nehmen jeden, der in St. Margrethe sagt, hallo, ich will rein. Dann nehmen wir und dem geben wir Geld. Und dann soll er machen, 70 Jahre bei uns leben. Hört mal auf, was ist eigentlich los? Das ist das Erste. Also ist rein, was den Volkswillen betrifft, eine unglaublich birrenweiche Idee. Und das Dritte ist, so wird doch das Vertrauen von der Bevölkerung total verletzt und missachtet. Wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat es eine grosse Solidarität gegeben in diesem Land und alle haben gefunden, das ist gut, dass wir die Flüchtlinge aufnehmen aus der Ukraine. Man hat Freude gehabt, dass endlich mal Frauen kommen und Kinder, nämlich echte Flüchtlinge. Man hat mal wieder gesehen, was ein echter Flüchtling ist. Das ist nicht ein 22-jähriger Vergewaltiger aus Afghanistan, sondern es sind eben Frauen und Kinder. Das sind die normalen Flüchtlinge und das grosse Vertrauen, wo die Schweiz hatte, die Behörden und gesagt hat, ja, das ist klar, das verstehen wir, das ist ein Notfall, wird da schamlos missbraucht. Schamlos. Also ich muss wirklich sagen, Beat Jans, pfui, pfui, pfui.
Ja, man kann noch als Drittes anfügen, es gibt auch einen Parlamentsbeschluss. Also der Nationalrat hat erst gerade eine Motion angenommen, die sagt, wir wollen den Familiennachzug sogar streichen für vorläufig Aufgenommene. Und es ist halt, weißt du, ich habe die Debatte ja verfolgt, ich habe auch ein Briefing darüber geschrieben. Die Rhetorik von Beat Jans ist so larmoyant, ein bisschen hämisch im Parlament gegenüber. Ich tue mich schon zum dritten Mal einladen für eine Asyldebatte und ich tue euch im Missverständnis gern nochmal erklären. Und genau so larmoyant oder eben ignorant behandelt er das Parlament, wenn er jetzt genau das Gegenteil macht von dem Parlamentsentscheid. Also das, er hat, glaube ich, seine Rolle als Bundesrat noch nicht so ganz gefunden.
Gut, ich muss sagen, es ist natürlich auch noch sozial inkompetent. Ich meine, er muss mit dem Parlament zusammenarbeiten. Du weißt es, ich weiss es, man gehört nicht gut aus den Kommissionen. Man sagt, er hat keine Ahnung, er ist Dossier-unkenntnisreich, er hat keine Ahnung, er muss wahnsinnig viele Beamte mitnehmen, die ihm sagen, was er muss schwätzen. Er hat sowieso nicht eine gute Reputation im Parlament. Und er tut jetzt mit dieser Missachtung auch wieder vom Parlament, wo ja ganz klar ist, die Stimmung hat gedreht. In der Bevölkerung hat sie gedreht. Sie hat bei den Politikern gedreht. Und sie hat auch übrigens auch in Europa total gedreht. Es ist fertig. Wir wollen es nicht mehr. Wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Und vorläufig aufgenommen ist der erste Schritt, wo man etwas machen muss. Das sind alles Leute, die durch einen Prozess durchgegangen sind, wo 500 linke Anwälte alles gemacht haben, dass sie wirklich anerkannt werden. Und offensichtlich ist es unmöglich gewesen, bei allen Tricks, die der heutige Rechtsstaat bietet, ist es unmöglich gewesen, diesen Leuten wirklich den Status zu geben, ihr seid echte politisch verfolgte Leute. Und jetzt tut man so den vorläufigen Status, den vorläufig aufgenommenen Status, den man seinerzeit auch gemacht hat, weil man Goodwill gemerkt hat in der Bevölkerung. Ich glaube, das war wegen dem Jugoslawienkrieg. Oder dort hat man das, glaube ich, das erste Mal eingeführt, wo man das Gefühl hat, ja, das ist halt ein Bürgerkrieg, kann man die Leute nicht zurückschicken. Auch wieder einfach das Vertrauen von der Bevölkerung absolut missbraucht.
Ja, und am Schluss trifft es dann die echten Flüchtlinge, muss man schon sagen. Ganz schwierige Politik. Und es hat, wir haben es ja auch schon gesagt, es hat natürlich damit zu tun, dass er sich nicht gewöhnt ist, mit dem Parlament, wo andere Meinung ist, zusammenzuarbeiten. Weil er das als Regierungspräsident nie hat müssen in Basel.
Gut, aber gleichzeitig ist er Kopfendeckel genug lang als Nationalrat im Parlament gewesen. Er weiss eigentlich, wie das läuft. Und er weiss, gerade als Basler, für Basler ist ja das immer ein Schock, wenn sie auf Bern kommen, dass ich sage jetzt Stadt Basler, oder? Weil sie plötzlich merken, in dem Land gibt es Bürgerliche. Und die haben andere Ansichten. Das ist halt so. Basel ist etwas vom homogensten, was das Milieu betrifft, weil man hat auch ein Establishment, wo zwar mehr denn und der sicher auch hinter vorgehaltener Hand immer gelobt hat, wie das gut ist, dass die Batz da kritisch ist und so weiter. Aber vorne raus sind die alle so links verliebt und finden, ja, das ist alles gut, man kann ja nicht so sein. Und es ist so eine Art von Grosszügigkeit, wo man sich vielleicht hätte können leisten vor 50 Jahren, wo 2-3 Asylbewerber gekommen sind und wo ich auch gefunden habe, ja, ist okay. Heute ist das etwas ganz anderes. Heute haben wir riesige Migrationsströme, die nichts mehr zu tun haben mit Asylpolitik. Und sind mal ehrlich, entweder schaffen wir die Asylpolitik ab, bin ich langsam dafür, und machen eine normale Immigrationspolitik, wo man durchaus auch Leute holen aus dem sogenannten globalen Süden, aber dann lesen mehr die aus und nicht irgendwelche Schlepper und Mafia-Boss in Sizilien die auslesen und noch uns irgendwie schicken, sondern mehr lesen sie aus. Aber hört mal auf mit dieser total verlogene Asylpolitik, wo man ständig eigentlich die besten Gefühle, die Menschen haben, anderen Menschen gegenüber, nämlich Solidarität und Mitleid, schamlos ausnützt, um eine Politik zu machen, wo am Schluss Kriminelle, Vergewaltiger oder Leute, die man sonst nicht brauchen können, reinkommen. Das ist eine total falsche Politik. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Dominik, ich bin da nicht so pessimistisch, der Beat Jans macht alles falsch. Also von dem her muss man nicht so Angst haben.
Er ist
ein bisschen so wie Baum Schneider. Wir haben ja wirklich zwei sehr gute, ich habe noch nie so gute SP-Bundesräte gehabt, nämlich total unfähig. Und genau das muss es sein. Die Linken müssen ihre schlechtesten Leute haben in der Regierung. Dann gibt es keine linke Politik mehr, weil die Verwaltung, dort ist ja schon alles links. Und von dem her, gutes Zeichen, danke Beat Jans, gratulieren. Wir sind so froh, dass wir uns eingesetzt haben. Ich habe mich auch eingesetzt dafür, dass du Bundesrat wirst. Ich finde das irrsinnig, weiter so. Super, gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch wieder eine von den inkompetentesten Personen, die bei uns in der Politik tätig ist. Das ist Monika Rühl. Die hat heute wieder mal probiert, einen Artikel zu schreiben.
Ja, ist grossartig. Also sie reagiert jetzt offiziell als Vorsitzende der Geschäftsleitung auf die Initiative von Kompass Europa, wo ja letztlich einfach will, dass man über die Rahmenverträge dann wirklich richtig abstimmt, en connaissance de cause und eben insbesondere mit dem Ständemeer. Und sie sagt, dank den Bilateralen haben wir Marktzugang zur wichtigsten Handelspartnerin und bleiben eigenständig in unserer Standortpolitik. Man weiß gar nicht, wo anfangen, weil es ist eigentlich alles falsch, was Frau Rühl da schreibt, oder?
Genau, und es ist natürlich eben, es ist einerseits so falsch, dass man auch wieder fast Mitleid haben muss, auch mit Economy Suisse, der so ein grosser Spitzenverband ist, der so viele Ressourcen hat, wo so viele gute Leute könnte anstellen, die ihnen vielleicht helfen, dass unsere Wirtschaft wieder etwas zu sagen hat in Bern, aber so geht es halt nicht. Eben, es fängt schon an, das sind wirklich falsche Aussagen, es ist einfach nicht wahr, was sie sagt. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch mit der Kompass-Initiative, das sind ein bisschen andere Leute, die sind auch ein bisschen fähiger, muss man halt auch sagen. Oder der Punkt in der Schweiz ist ja die Spaltung zwischen einem Bereich, wo hochkompetitiv ist, das ist Privatwirtschaft, wo vor allem auch die grossen Unternehmen, die weltweit kompetitiv sind und wo Leute arbeiten, ein Freddy Gantner, ein Urs Wirtlichbach, ein Marcel Erni, die halt bei Goldman Sachs gewesen sind und wo also in einer von den kompetitivsten Firmen der Welt, und ich sage jetzt auch intern, ihr müsst mal schauen, was es braucht, dass man in Goldman Sachs überhaupt Karriere macht, da muss man einen IQ haben, der ein bisschen höher ist als der durchschnittlich ist in der Schweiz. Und von dem her haben wir die Zweiteilung in unserem Land immer. Wir haben in der Privatwirtschaft sehr kompetente, kompetitive Leute. Und die es nicht so sind, die gehen in die Verwaltung, die gehen in die Politik. die gehen vielleicht in die Medien, die gehen überall dorthin, wo es halt ein bisschen geschützte Werkstatt ist. Und ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Nicht alle können so erfolgreich sein oder so gescheit sein, das ist nicht der Punkt. Aber es gibt so eine Diskrepanz und die Leute, die vielleicht nicht so fähig sind oder nicht so kompetent, haben nicht so wahnsinnig gescheit, sollten nicht so arrogant auftreten, wie das zum Beispiel eben viele Leute auch von der Ökonomie ab und zu machen.
Ja, wir tun es noch rasch widerlegen, oder? Also dank dem Bilateralen haben wir Marktzugang. Nein, den haben wir auch sonst. China hat den, die haben nicht einmal ein Freihandelsabkommen, die USA ebenso wenig. Es ist einfach, es stimmt nicht, es geht nur um den präferenzierten Marktzugang, also den vereinfachten Marktzugang. Da geht es nur um 20 Branchen, die sind im Anhang zum MRA, zum Abkommen über die technischen Handelshemmnisse erwähnt. Das sind wichtige Branchen, Fairpoint, aber es sind nicht alle Branchen. Und dann, wir bleiben eigenständig in unserer Standortpolitik. Das ist wirklich, das ist schon fast Orwell, oder? Weil natürlich bleiben wir das nicht, wenn wir uns völkerrechtlich verpflichten zur Übernahme von der EU-Regulierung. Und das ist dann auch der wichtigste Punkt für ihr. Sie behauptet, das stimme ich überhaupt nicht, dass man müsse nur ganz genau die Sachen übernehmen, und zwar auch nur selbstständig, wir können jederzeit Nein sagen, von diesen in Zukunft 8 bilateralen Abkommen, und ich zitiere, alle anderen Rechtsbereiche sind gar nicht betroffen, denn es bestehen schlicht keine entsprechenden bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Ja, das ist die Interpretation, die das EDA im Moment erzählt. Wenn man es EDA fragt, wenn man in Brüssel fragt, sieht es ganz anders aus. Brüssel hat schon bei Verhandlungsstart offiziell mitteilt, Schweizer Unternehmen müssen alle, und ich betone, alle EU-Rechtssachen, die irgendwie Binnenmarkt betreffen, übernehmen. Und es kann auch sein, dass noch plötzlich andere Sachen betroffen sind, wie zum Beispiel das Steuerrecht. Das hat Irland jetzt gerade müssen lernen, oder? Wo man mit Hilfe von dieser staatlichen Beihilfekonstruktion hat die EU-Kommission und am Schluss auch der Gerichtshof der EU festgestellt, dass die Steuerrulings, die man Apple gegeben hat, eine nicht erlaubte staatliche Beihilfe sind. Und es ist interessant, eine von den Promotorinnen schon vom Rahmenabkommen und jetzt von diesen Rahmenverträgen, Astrid Epine, Völkerrechtlerin, EU-Recht an der Uni Freiburg, hat genau das in mehreren Gastbeiträgen in der NZZ schon geschrieben. Man müsse dann, wenn man den bilateralen Weg weiterentwickelt, ganz genau darauf achten, was denn genau der Bereich ist, wo Binnenmarkt relevant ist. Und vielleicht kommt es ja dann in den Verhandlungen raus, vielleicht steht dann wirklich genau das, was Frau Rühl jetzt da behauptet, dass man nichts übernehmen muss und so, wo nicht irgendwie genau erwähnt ist in den Abkommen. Ich glaube aber nicht, dass die EU auf das eingeht. Aber ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen. Im Moment liegt Frau Rühl komplett falsch.
Nein, und es ist natürlich völlig klar, es ist eine Pandora-Box und das ist das Hauptproblem. Selbst wenn man gewisse Sachen erwähnen würde, wir können gar nicht an alles tränken, wo die EU in den nächsten 20, 30, genau. 40, 50 Jahren, wir müssen immer überlegen, das ist ein Abkommen, das wir unterschreiben und das, so wie man die Schweiz kennt, werden wir das nie mehr können. Wir werden es nicht mehr können. Es ist einfach so. Die Schweiz hat noch nie solche Verträge gekündigt. Also von dem her ist völlig klar, wir wissen nicht, was in 50 Jahren in der EU sonst noch für Ideen kommen. Und es kommen viele Ideen. Es ist eine Regulierungsmaschine, ein Regulierungsmonster. Und deshalb ist jeder Automatismus ist für uns brandgefährlich. Und vor allem für die Privatwirtschaft ist es brandgefährlich. Und dass der Spitzenverband von der Privatwirtschaft so einen Superschrott oder so etwas Gefährliches durch vertreten, da muss man sagen, da wird man wirklich ein bisschen depressiv. Monika Rühl steht ja nicht kurz, aber Pensionierung ist ja nicht mehr so weit. Kleiner Tipp, wechselt die aus, falls ihr überhaupt noch ernst genommen werden wollt. Und sonst, muss ich auch sagen, bin ich ja froh. Das ist ein bisschen wie der Beat Jans.
Genau.
Sie ist die Beat Jans von der Economy Suisse. Umso schlechter die Leute sind, umso besser für die Schweiz, wie sie verstehen fürs Falsche. Sie tun unser Land wirklich gefährden, wie sie die Sachen, die die Schweiz gross gemacht haben, und das hat sehr viel mit politischen Bedingungen zu tun, mit politischen Rahmenbedingungen, mit liberalen politische Rahmenbedingungen. Und die liberalen Rahmenbedingungen werden in Brüssel nicht gemacht. Und das weiss jeder, der in der Economy Suisse auf 3 zählen kann. Und da gibt es ein paar Leute, die das noch schaffen. Es gibt noch ein paar wenige, nicht alle, aber die meisten paar schaffen das noch. Das wissen alle. Und jeder, der in einem Unternehmen tätig ist, weiss es auch. Brüssel ist nicht mehr eine liberale Machtzentrale, sondern es ist Regulierung. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht total in das Monster eingebaut wird. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. wo auch wichtig ist, wo nichts zu tun hat mit Economie Suisse. Oder besser gesagt, dort steht Economie Suisse auf der richtigen Seite. Es geht um Pendeln in der Schweiz. Wir haben eine grosse Störung im Schweizer Bahnnetz. Dominik, um was geht's?
Ja, heute Morgen sind ganz viele Tausende von Leuten blockiert gewesen. Der SBB grosses Chaos, und zwar wegen einem Streckenunterbruch bei Dietiken in der Nähe von Zürich, Richtung Bern und auch Basel. Oder? Das ist halt wirklich ganz schwierig. Dort müssen eigentlich alle durch, wo Zürich Richtung Westen verlassen. Und dann sind ganz viele Züge ausgefallen, grosses Chaos im Bahnhof Zürich, an anderen Orten. Alle haben Zeit gehabt, um Bern einfach zu hören. Das finde ich eigentlich noch gut. Aber es zeigt, oder, wie der öffentliche Verkehr, wie der anfällig ist, oder? Ein Bahnnetz ist natürlich wahnsinnig anfällig auf Störungen. Da passieren gerade extrem viele Sachen und sind extrem viele Leute betroffen. Natürlich auch, weil wir in den letzten 30 Jahren den öffentlichen Verkehr völlig, oder überhaupt die Mobilität völlig auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet haben. Oder? Man kommt ja nicht mehr mit dem Auto irgendwo hin, oder? Man hat die Autobahnen nicht ausgebaut. Und es ist eigentlich für mich wie ein Fanal, zwei Monate vor der Abstimmung über den Ausbau, über die Engpassbeseitigung vom Autobahnnetz, sieht man, wie schräg, wie unglaublich abhängig wir sind von Dietiken bei Zürich. Und ich glaube wirklich, es tut uns gut zu lernen, wir müssen mehrere Varianten haben, dass man ausweichen kann, dass man auch so einen Ausfall besser überstehen als Wirtschaft.
Genau, und es ist natürlich auch bei einem Autobahnnetz der Fall, dass wenn jetzt, sagen wir, in Dietiken ein grosser Unfall ist, dass das auch Störungen gibt. Aber es ist schon ein anderes Netz. Es ist grundsätzlich halt ein bisschen dezentraler. Die Autobahnen sind dezentraler, weil halt jeder individuell im Auto hockt und selber steuert. Das ist näher bei einem März. Das ist natürlich der Punkt, warum das die Linken so wahnsinnig Probleme haben mit dem individuellen Autoverkehr und immer die grossen zentralistischen Netze, wie eben auch das Bahnnetz, lieben. Die finden das einfach irrsinnig, weil das erinnert alles an Planwirtschaft aus dem Marxismus, Leninismus, und das findet es eigentlich, ist ja gleich eine gute Idee gewesen, findet es. Sagen es natürlich heute alle nicht mehr, aber letztlich geht es immer ein bisschen um das, inwiefern akzeptiert man, dass eine Ordnung, die eben eine Unordnung ist, Anarchie, ein Chaos ist, Entropie, wie das ja in der Natur ist oder eben im März, ob man das kann akzeptieren, ob man mit dem lebt oder ob man das Gefühl hat, nein, wir wissen es eigentlich besser. Es gibt einen, der ganz, ganz gescheit ist und das alles kann steuern. Aber ich habe nichts gegen Bahn. Bahn soll man so lassen. Bahn soll man auch gut den ganzen Unterhalt zahlen. Wir wollen kein Verhältnis wie in Deutschland. Das ist wichtig. Das ist eine wertvolle Infrastruktur. Das ist auch eine gute Infrastruktur für den Tourismus. Ich habe gar nichts gegen Bahn. Aber ich habe etwas dagegen, dass man auf Kosten von der Autobahnen Bahndauer ausbaut und bei der Autobahn eben fast nichts mehr macht. Und wir können ja bald darüber abstimmen. Das ist eine wichtige Abstimmung. Die müssen wir unbedingt gewinnen. Für alle Leute, die das Gefühl haben, Mobilität ist wirklich wichtig für eine moderne Wirtschaft. Es ist wichtig, es ist sehr, sehr wichtig, es funktioniert nicht mehr. Wir haben es ja gesehen, jetzt auch bei dieser Rad-WM in Zürich, was das für unglaubliche Verwerfungen gibt, wenn man eben nicht mehr kann, den Verkehr selber wählen, wie man will, und den Autoverkehr praktisch nicht mehr könnte beliefern. Und vor allem, was auch viele Leute einfach immer völlig unterschätzt. Der ganze Güterverkehr ist der grösste Teil vom heutigen Güterverkehr, läuft über die Autobahnen und leider nicht über diese Bahnen. Warum? Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es ein Staatsbetrieb ist, diese Bahn, und das einfach nicht auf die Reihe bringt, dass sie da kompetitiv sind. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Du schreibst heute noch, oder hast schon geschrieben, über den Osten. Was sind da die wichtigsten Punkte, wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, ich habe das, du sicher auch, den Angriff mit Raketen von Iran auf Israel mitbekommen. Es ist verrückt, es ist komplett erfolglos gewesen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, der einzige Tote ist jemand aus dem Westjordanland, der von einem Schrapnell erschlagen worden ist. Das Video kursiert auch, ist wahnsinnig tragisch. Aber irgendwo durch, wenn man es dann, so in den letzten 24 Stunden, wenn man sich das setzen, was jetzt da passiert ist, oder? Ich muss wirklich sagen, die Region ist am Rand von einem grossen Krieg. Aber das Problem ist nicht Israel, das Problem ist der Iran, oder? Der Iran stellt eine Bedrohung für Israel dar, aber auch für die globale Stabilität. Und der Grund ist das Regime. Das Regime macht seit 45 Jahren nichts anderes, als im Inneren die eigenen Leute unterdrücken und im Äußeren den Westen bekämpfen. Mit Stellvertretern im Jemen, im Gazastreifen, im Libanon, mit einer Finanzierung von Terror weltweit. Man unterstützt auch Russland, man ist ein guter Freund von China und so weiter. Das ist der zweite Punkt, alle Versuche, insbesondere von der Obama-Regierung, aber letztlich auch von Biden und Harris, irgendwie mit dem Regime Appeasement zu betreiben, ist halt gescheitert. Auch da Appeasement, also das Netzi funktioniert nicht, weil die Mullahs, die haben eine Mission. Und das ist das Zerstören von Israel, es ist aber auch das Zerstören vom Westen an sich. Und darum, man muss jetzt etwas unternehmen. Ich finde, der Westen sollte Israel dabei unterstützen, das Regime zu stürzen, die nuklearen Waffen zu zerstören von dem Land, weil sonst kommt die Region, glaube ich, nicht zur Ruhe. Wer den Frieden will, muss jetzt den Krieg wählen.
Genau, und vielleicht so zu Israel ist auch noch wichtig zu sagen, oder? Ich meine, man sieht wieder einmal, wie unglaublich fähig und kompetent halt das israelische Militär ist, wie die Geheimdienste gut arbeiten können. Ich meine, die ganze Abschreckungsmacht von Israel ist meiner Meinung nach jetzt wiederhergestellt worden. Der 7. Oktober ist wirklich eine absolute Tragödie, tönt falsch. Nein, es war ein Massaker von einem wichtigen Gegner von Israel. Und Israel ist verwutscht worden, Israel hat nicht aufgepasst, Israel ist auch... Wie das halt so ist, wenn man Erfolg hat, wird man auch schnell arrogant, ist hochmütig gewesen, hat das nicht mehr richtig im Griff gehabt, offensichtlich. Aber jetzt würde ich sagen, nach einem Jahr Krieg, niemand im Nahen Osten zweifelt daran, dass Israel eigentlich jeden kann treffen kann, der will, der treffen werden soll. Das ist mal das ganz Wichtige, es kann abschrecken. Und das Zweite, was halt da ist, ist die totale Meltdown vom Iran. Ich meine, der Iran hat nicht nur, dass alle seine verbündeten Terroristen, ob Hisbollah oder Hamas oder auch Houthi, am Versägen sind, nichts können. Oder? Das ist eine lachhafte, aber brutale, menschenfindliche Truppe, wo man nichts anderes machen kann, als einfach vernichten. Es tut mir leid, vernichten, die müssen weg. Das sind Terroristen, wie die RAF einmal war. Da gibt es keine Möglichkeiten, mit denen Kompromiss zu machen, sondern die haben ein klares Ziel. Da kann man nicht diskutieren. Und beim Iran ist es genau gleich. Und ich glaube, ich finde auch, es ist auch interessant bei den Medien, oder? Die Medien haben ja alle immer darüber gewarnt, wie jetzt ganz verreckt ist und genau. Der dritte Weltkrieg. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich unterstelle den vielen Journalisten eigentlich immer eine gewisse Schadenfreude. Die haben eigentlich immer gehofft, dass Israel jetzt nochmal drankommt, oder? Dass man eben sieht, wie gefährlich das ist, was Israel ist. Weil sie haben ja nicht gern Militär. Sie haben ja nicht gern, dass man wirklich halt mit Gewalt durchaus etwas lösen kann. Es ist halt so. Man kann Kriege führen, die sehr sinnvoll sind und die auch zum Erfolg führen. Und das will man nicht. Und deshalb hat man jetzt immer wieder gewarnt vor dem Iran. Und ich muss auch sagen, wie du sagst, ich meine, das ist ja jämmerlich. Das ist ja kläglich. Das soll es jetzt also sein. Das soll jetzt die kommende Ordnungsmacht sein und Losmacht vom Nahen Osten. Auch da ist ein bisschen der Beat-Jans-Effekt. Also, der Iran ist ein bisschen der Beat-Jans vom Nahen Osten. Gott sei Dank sind die so inkompetent und Gott sei Dank merken wir es, dass sie nicht viel können.
Ich finde einfach, jetzt muss man den Sack zutun. Oder es ist wirklich eine Gelegenheit, zum dauerhaften Frieden zu erreichen, aber für das muss das Regime noch ganz weg. Also es langt eben nicht, dass sie nur ihre Inkompetenzen erweisen, sondern man muss es auswechseln. Und es ist ja verrückt, die heutigen, also die Molinas und auch der John Bolt und so, wo jetzt da sagen, wie schlimm Israel ist und ja, wo gern sicher auch wieder würden Appeasement machen, oder? Das ist noch verrückt. Es ist ja, du erinnerst dich, der Sturz vom Schah oder die schiitische Revolution, die ist ja auch von links im Westen unterstützt worden, oder? Und das ist so das Bündnis von grusigen Mullahs mit irgendwelchen letzten Kommunisten, wo dann natürlich das Schah-Regime ist auch nicht nur lustig gewesen, das ist klar, aber man hätte auch können einen Übergang machen in einen demokratischen Iran, weil die Leute hochgebildet sind, zivilisiert sind. Man hätte können etwas völlig anderes erreichen, als sich mit irgendwelchen theokratischen Mullahs verbünden. Und das ist noch heute ist das irgendwie halt in der DNA von Sozialdemokraten und Sozialisten drin, dass die irgendwie, dass das irgendwie gut sind, was da geholfen ist. Das finde ich verrückt.
es ist halt eine anti-westliche Macht. Und
genau.
Das ist immer das Problem für die Linken, dass sie eben prinzipiell jeden gut finden, der gegen den Westen ist. Und sie meinen damit natürlich immer den kapitalistischen Westen. Und sie haben sich halt erstens schon in den 60er Jahren immer verbündet mit Befreiungsbewegungen, die vorgegeben haben, sie sagen links. Und irgendwann ist man so weit gekommen, dass man nicht einmal mehr verlangt, dass sie sich links oder sozialistisch nennen, sondern Hauptsache, sie sind gegen den Westen. Das sieht man ja bei der Hamas, wo von namhafte Vertreter von der Grünen in der Schweiz unterstützt worden sind oder eingeladen worden sind. Einer von den prominentesten ist der Geri Müller. Die Linken haben irgendwie immer einen gewissen ein Grundwohlwollen für jeden, der sich gegen den Westen stellt.
Oder gegen Israel.
Genau, wo einfach gegen den Westen ist und dann ist er irgendwie schon auf der richtigen Seite und dann schaut man nicht mehr. Aber Iran, ich sehe es gleich wie du, ich finde wirklich, Regimewechsel muss an. Wie man das anbringt, ist eine andere Frage, ob mit Sanktionen, so wie es der Trump eigentlich fast geschafft hat, muss man ehrlich sein, oder? Heute ist es ein bisschen schwieriger, weil Iran und China sind jetzt ganz nah und auch Russland ist sehr nah, ist ein bisschen schwieriger und ich glaube, Iran hat jetzt einen grossen Fehler gemacht, dass sie angegriffen haben und ja, ich kann mir vorstellen und ich würde es auch begrüßen, dass Israel voll loslässt und vor allem die Amerikaner, also wird interessant sein, was passiert nach der Wahl, je nachdem, wie der Wahlausgang aussieht. Da kann noch einiges passieren, weil Iran, du hast es vorher gesagt, ist wirklich seit fast 50 Jahren ein riesen Problem in der Region. Und wenn es nicht zufrieden kommt, hat es auch mit dem Iran zu tun. Gut, das war es gewesen. Bern einfach an dem 3. Oktober 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Könnt das machen. Das ist wichtig, um überhaupt auch den Podcast können zu ermöglichen. Das würde uns sehr freuen. Und zweitens, ganz wichtig in diesen Schraubenzeiten, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.